Der D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop.
Herzlich willkommen zum D-Book-Podcast vom Malteser Hilfsdienst mit Uta Maria Santop. Hallo.
Hallo.
Heute mit einem Corona-Special, denn das betrifft uns alle weltweit und natürlich auch den Malteser Hilfsdienst. Was ist gerade in den ganzen Einrichtungen aktuell wie gehen da die Mitarbeiter auch mit um?
Ja, danke Michael, dass du mal so nachfragst. Also Corona ist natürlich in so großen Einrichtungen genauso ein Thema wie in kleinen Gemeinschaftsunterkünften. Da gibt es natürlich die ganzen Abstandsregelungen, wo sich auch Markierungen jetzt auf dem Boden befinden, wo man gucken muss, wie machen wir das mit Desinfektionsmöglichkeiten für die Bewohner. Und da gibt es oft die Regelung, dass man am Empfang oder auch an einem Tresen Desinfektionsmittel bekommt. Auch Seife wird dort ausgehändigt. Auch das Toilettenpapier, haben wir ja gerade gemerkt, wie schwierig das in Deutschland ist mit dem Toilettenpapier.
Habt ihr noch welches gekriegt, ja?
Haben wir was gekriegt. Und das sind ja auch große Lasterladungen, die dann in den Einrichtungen so beliefert werden. Nicht anders, nicht mehr und weniger als sonst. Also immer gleicher Modus. Und da bekommen die Bewohner auch täglich nach Bedarf die Toilettenrollen ausgehändigt. Also, dass man da auch sagen kann, die Leute sind damit genauso gut versorgt. Ich wollte aber auch nochmal berichten, wie stark die Bewohner motiviert sind, sich an die Regelungen zu halten und dass es dort auch ein ganz hohes Verantwortungsbewusstsein gibt, von Familien, aber auch von alleinreisenden Männern, sich an die Regelungen zu halten und da auch vorsichtig miteinander umzugehen. Da hört man ja hin und wieder auch aus den Einrichtungen, dass es da große Probleme gibt. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, die sich an die Regelungen halten und da ganz vorsichtig und bewusst miteinander umgehen und auch vielleicht der Heimleitung helfen und sie unterstützen bei Reparaturen, am Zaun oder dass auch die Bildungsangebote langsam wieder starten, dass man da natürlich die Teilnehmerzahl ein bisschen gedrosselt hat, dass nicht zu viele in den Bildungsangeboten sitzen. Auch die Freizeitangebote wie Fahrradwerkstatt oder Tischtennis, das sind dann so ein bisschen limitierte Angebote, aber sie finden eben trotzdem statt. Und die Menschen, die in den Einrichtungen arbeiten, sind eben auch sehr eng an den Bewohnern dran. Sehr vertrauensvoll werden Informationen nochmal geteilt. Es wird auch sehr viel erklärt, warum wir das jetzt machen, auch aufgeklärt, wovor wir uns schützen müssen, wie man das macht. Gibt sehr viele Informationsbroschüren. Manchmal sind sie vielleicht etwas zu fachlich und man muss das den Leuten dann auch erklären. Das ist so ein bisschen wie Fachdeutsch irgendwie. Das muss man eben jemandem erklären, was bedeutet. Das wird auch sehr viel mit Piktogramm gearbeitet. Wie wasche ich mir richtig die Hände? Warum Abstand? Was ist Corona? Wie benutze ich die ganzen Seifen und Desinfektionsmittel? Nicht zu viel, aber genau richtig angewandt. Und wenn ich Fragen habe, gibt es dort eben auch immer einen Ansprechpartner. Natürlich sind die Leute, die Mitarbeiter auch darauf vorbereitet, dass Bewohner panisch sind und Angst haben. Ist ja auch klar, dass man kann diesen Virus nicht sehen. Das ist eine Gefahr, die einfach irgendwie lauert. Und man sagt, es ist ein Virus, der gefährlich ist, aber man sieht es nicht. Und da sind die Mitarbeiter schon sehr einfühlsam bemüht, es den Bewohnern auch zu erklären.
Wie ist denn das mit den Masken? Gibt es eine Pflicht für die Kollegen oder auch für die Bewohner vielleicht?
Ja, also es wird sich bemüht, auch in dem Beratungsprozess eine Maske zu tragen, natürlich von den Leuten, die die Beratung machen und auch von den Klienten. Und wir haben auch tatsächlich so einen Workshop angeboten für Bewohner, Masken zu nähen, tatsächlich über den Bedarf hinaus, dass auch noch für die Bevölkerung rundherum Masken zur Verfügung stehen, wurde dann auch einem Bürgermeister mal übergeben. Also auch da gibt es großes Interesse, sich selber zu schützen und auch aktiv zu werden, sich zu beteiligen, weil auch diese Beteiligung generell an Prozessen, was es auch immer ist, eine ganz gute Möglichkeit ist, den Gewaltschutz zu sichern, also auch zu deeskalieren, die Leute zu beschäftigen, zu fragen, wie geht's dir damit, hast du Probleme, was brauchst du? Und wenn man zusammen was macht, stärkt es auch immer die Gemeinschaft und das tägliche Zusammenleben.
Wie sind die denn da medial angebunden? Also sind die so wirklich so, oh, jetzt ist 20 Uhr, wir gucken mal alle schnell mal Tagesschau oder was es nicht alles für andere Möglichkeiten gibt, sich da Infos ranzuholen, oder läuft das alles nur ausschließlich über das Betreuungspersonal?
Also natürlich haben die Leute ja über WLAN auch Zugang zu den Medien, was da konsumiert wird. Das kontrolliert man ja nicht. Sicherlich werden sich die Leute auch in ihrer Landessprache Informationen ranholen. Gibt ja genug Fernsehsender, die auch über Internet erreichbar sind. Aber die ganzen Informationen, die jetzt von zum Beispiel dem Gesundheitswesen und den Behörden an die Bewohner gehen, das läuft dann natürlich über die Heimleitung und die Betreuer, dass man dort auch Informationsblätter aushängt und die dann gemeinsam bespricht und erklärt.
Wie ist denn das mit einer Möglichkeit der Infektion? Ich weiß nicht, ich stelle mir eine WG, also so eine Wohngemeinschaft quasi als relativ geschlossenes System vor, und wo relativ wenig von außen reinkommt. Natürlich, das Betreuungspersonal geht auch mal mit nach Hause und so weiter. Gab es da schon Corona-Fälle innerhalb einer Einrichtung, von der du erfahren hast?
Also klar gibt es so Einzelfälle. Jetzt bei den Einrichtungen, die ich ganz hier in Sachsen kenne, ist das eher weniger so. Aber es gibt natürlich auch Heime, wo sehr viele Leute infiziert sind, oder auch Einzelfälle, wo man eine Quarantäne anstrebt, wo die Leute dann auch eine Weile in ihrem Wohnbereich bleiben müssen und sich nicht teilen dürfen. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, ein Zimmer haben mit drei Männern, wo einer infiziert ist, dann werden die anderen natürlich auch zu der Quarantäne dazugehören, weil sie ja auch in diesem engen Zirkel sind, wo sie sich angesteckt haben könnten. Und dann muss man die 2 Wochen abwarten. Und das ist immer in enger Abstimmung auch mit dem Gesundheitsamt und einem Arzt. Wenn jetzt die Leute zum Beispiel, sage ich mal, ein Symptom aufzeigen, dann wenden sie sich an die Rezeption und dann wird das organisiert mit einem Arzt und einem Test, dass das auch ganz sicher ist, ob jetzt jemand wirklich, wenn er sagt, er hat Halsschmerzen, ob das jetzt eine Erkrankung ist oder nicht, die diesem Bild entspricht. Also das wird auch sehr eng kommuniziert, da gibt's auch nicht könnte, wollte oder so. Da hat man auch eine starke Verantwortung für die anderen Bewohner und für die Mitarbeiter natürlich auch.
Also du hast gesagt, die Ärzte kommen quasi von außen rein, die werden geholt, also die Bewohner müssen nicht zum Arzt gehen.
Genau, in der Erstaufnahmeeinrichtung ist das so. Wenn man in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnt, wird das teilweise anders organisiert. Manchmal sind sie auch sehr eng an der Poliklinik angebunden oder an einen Allgemeinarzt, der generell der Ansprechpartner für sehr viele Bewohner ist. Da kann man auch Termine machen, wo dann der Klient dorthin geht. Aber in der Erstaufnahmeeinrichtung ist es eigentlich so, dass der Arzt dort reinfährt.
Gibt es eine Art Massentestung innerhalb der Einrichtung, wenn man merkt, Mist, wir haben den Fall, oder wird dann quasi nur, wie du gesagt hast, das eine Zimmer, die drei Männer getestet und dann?
Also ich denke schon, dass das auch ausgeweitet ist, dass vielleicht 200 Leute getestet werden, aber dass es so Standard ist, alle werden getestet, davon weiß ich jetzt nichts.
Du hast vorhin noch gesagt, dass die Bildungsangebote ausfallen. Welche Bildungsangebote sind das denn?
Naja, das sind so Kurse zum Thema Werte und Normen, auch Sprachkurse. Das ist halt relativ gut, dass die Leute ein Kursangebot haben. Wenn das jetzt wegfällt, ja, dann ist den Leuten langweilig und sie brauchen eben trotzdem Beschäftigung. Und da ist es gut, wenn jetzt so nach und nach die Kurse auch wieder starten. Also, dass auch die Bewohner das Gefühl haben, wir sind jetzt nicht vergessen und wir haben da auch so ein bisschen was uns motiviert, morgens aufzustehen und an einem Kurs teilzunehmen.
Wie beschäftigen sich denn die Bewohner? Ohne Kurs quasi.
Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, im Außengelände was zu machen, Sport oder auch eine Fahrradwerkstatt zum Beispiel, auch so Kochangebote. Theoretisch in diesem Fall ist Kochen natürlich keine gute Idee, muss man schon sagen. Also auch viele große Einrichtungen haben umgestellt auf Asiettenessen, damit sich die Menschen nicht in so einem großen Essensraum begegnen, einfach um das auch zu entzerren und die Leute zu schützen. Ja, es gibt sonst auch Angebote für Kinder oder Sportangebote, Fitnessstube oder für Frauen, Frauensport, Gebetsräume sind ja auch da. Also es ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass die Religion dort einen Platz hat. Viele Menschen sind muslimisch geprägt und da muss natürlich auch eine Möglichkeit dafür da sein. Jetzt ist auch Ramadan gestartet. Also ja, das sind dann so die Sachen, auf die muss man sich schon einstellen. Und die Angebote sind relativ vielfältig. Also es wird halt auch mal geguckt, haben wir eine Frisierstube, haben wir was mit Nähen, irgendwie kreative Sachen, Töpfern, solche Sachen werden auch angeboten. Das ist recht unterschiedlich, was jeder Träger so auch an Angeboten schaffen kann. Es kommt ja auch mal auf die Kursanbieter an, was haben die für Kompetenzen und so, aber man schaut schon. Ich habe auch Gemeinschaftsunterkünfte gesehen mit einem großen Aquarium zum Beispiel oder einem sehr großen Garten, wo auch ganz viele Sachen angebaut werden, Tomaten oder Gewürze, solche Sachen. Das, denke ich, ist auch eine ganz gute sinnstiftende Tätigkeit, die auch die Leute beschäftigt und froh macht, auch bei gutem Wetter was draußen zu machen, eine Jogginggruppe zum Beispiel, ja.
Wenn die Leute jetzt so eng miteinander zusammen sind, ist es eher so, dass sie sagen, boah, naja, Corona, okay, cool, gut und schön, wird mich schon nicht betreffen? Oder sind die wirklich so diszipliniert und sagen, hey du, das sind gerade weniger als 1,5 Meter, lass mal lieber Abstand halten?
Also meine Erfahrung ist, dass doch die Menschen sehr vorsichtig sind und sich da auch gegenseitig ermahnen oder vorsichtig darauf hinweisen. Aber sie bemühen sich eigentlich auch, dass sie da ganz, ganz korrekt sind und sich schützen. Bleiben eigentlich lieber in dem Zimmer, als dass sie zu viel rausgehen. Also gibt's natürlich auch, dass Bewohner damit nicht einverstanden sind und sagen, ich brauche jetzt hier meinen Freiraum und ich gehe raus und mache einfach. Aber das ist eher weniger so. Also es ist schon, dass die Leute sich bemühen, sich an die Spielregeln zu halten.
Was bedeutet das jetzt konkret für deine Arbeit eigentlich?
Ja, also meine Arbeit ist natürlich jetzt ein bisschen anders von dem Tagesablauf. Also ich werde jetzt auch nicht so viel in die Einrichtung fahren können oder eigentlich gar nicht, weil das Risiko zu hoch ist. Also für mich ist das natürlich auch ein Risiko, in die Häuser zu fahren, sodass ich sehr viel konzeptionell arbeite. Zu meiner Arbeit gehört natürlich auch Schutzkonzepterstellung. Da helfe ich auch sehr vielen Häusern dabei. Und das kann ich jetzt wunderbar in dieser Zeit machen. Es ist aber auch so, dass die Häuser mich kennen und mich ganz viel anrufen. Wir telefonieren viel, machen Videokonferenzen und tauschen uns aus und ich vernetze dann so ein bisschen Erfahrung von dem einen Haus mit dem anderen Haus und da sind auch die Häuser eigentlich ganz dankbar, dass man sich auch, obwohl man sich nicht sieht, austauschen kann, ja.
Da hast du natürlich schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, indem du die Häuser auch besucht hast wahrscheinlich.
Ja, genau. Der persönliche Kontakt macht sich jetzt auch bezahlt und man merkt eben auch, die Heimleitungen sind sehr, sehr gestresst durch dieses Thema. Ne? Sie haben ja die Mitarbeiterfürsorgepflicht. Sie müssen sich darum kümmern, dass die Bewohner trotzdem zufrieden sind und die Ängste genommen werden. Es müssen Sachen bestellt werden und man hat vielleicht auch Presseanfragen zu beantworten. Es sind sehr, sehr viele Nerven auch angespannt in dieser Zeit. Das merke ich auch, wenn ich mit den Mitarbeitern spreche, die mich dann anrufen. Aber im Grunde ist natürlich auch gut zu wissen, das eine Haus macht es so und aha, wir machen das auch so. Also läuft ganz gut, denke ich, dass man einen Abgleich hat und man fühlt sich bestätigt in der Strategie.
Bist du dann auch manchmal Ventil, wenn irgendwas nicht funktioniert?
Naja, Ventil, sagen wir mal so, ist der ein oder andere kotzt sich schon mal aus, aber das sind ja Sachen, die versteht man ja auch. Also auch gerade, wenn vielleicht nicht ganz so die Verzahnung funktioniert mit einer Behörde, wenn das so lange dauert oder die Klienten ungeduldig sind oder so. Das sind dann schon so Momente, wo vielleicht auch die Mitarbeiter gestresster sind, wo man motivieren muss. Und ich empfinde das mehr so als Auftrag, die Leute auch zu motivieren und zu bestärken in ihrer Arbeit.
Dann hoffen wir mal, dass das Ganze unbeschadet vonstatten geht. Von daher danke dir schon mal für dieses kurze Corona-Special und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.
Bis dahin.